damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie.
Mit Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin.
Yay! Hallo Mädels.
Hallo.
Guten Tag, Schatz.
Seid ihr geil?
Ach, so geil.
Ich bin so feucht, es regnet schon draußen.
Paul!
Doch, ja. Wir müssen so ein bisschen sexuell drauf sein, weil wir jetzt heute auch über sowas ein bisschen sexuelle Sachen reden.
Ihr Lieben, ich würde gerne ein kleines Spielchen spielen heute nochmal. Ein heiteres Spielchen. Habt ihr Bock drauf
ja, oder nicht? Ja, Spielchen spielen.
Ja, wir haben uns ein Spiel ausgedacht, was gut in die Folge passt.
Ja, Paul hatte nämlich die Idee, dass wir dass wir jeder ein Musical sagen, das es geben müsste, das es aber noch nicht gibt. Und wir liefern quasi die Idee für das Skript, das dann bitte jemand anderes schreibt. Paul fängt an.
Also, ich habe zwei Ideen. Eine ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen. Über die haben Barbie und ich uns vor mehreren Jahren schon mal unterhalten. Es gab einen queeren Serienmörder, der seine Liebhaber zerstückelt hat und dann einzelne Körperteile davon verschickt hat. Ich, Barbie und ich haben auch schon einen dieser, also dieses Musical wollte ich damals The Legs in the Mail nennen. Barbie und ich haben auch schon einen halben Song auf Facebook dazu in einer nächtlichen, ich weiß nicht wie, vielleicht haben wir was getrunken, das weiß man heute alles nicht mehr so genau. Und jedenfalls, ich dachte immer, das würde ein fantastisches Musical abgeben, aber wenn man einen aktuellen Stoff nehmen möchte, würde ich wirklich gerne Melania the Musical sehen. Also das ist ja so eine Mischung aus Evita und Patty Hearst. Ich glaube, das wäre eine Traumrolle für irgendjemanden. Und
ja, Devin Green.
Ich würde das ja mit Laura Benanti besetzen, die in der Tonight Show jetzt auch immer schon Melania spielt und außerdem eine fantastische Sängerin ist. Ich glaube, das wäre ein großer Broadway-Erfolg und daraus könnte man ein herrliches Campus, sehr bitteres Stück machen.
Das heißt dann, I don't care, do you?
So heißt natürlich der große Song, der von einem in Käfigen befindlichen Kinderchor begleitet wird.
Yeah. Ich finde, das sollte Cindy Lauper spielen, die Hauptrolle. Die hat so ein Gesicht, so ein starres, da kann man alles reinschminken.
Aber die ist ein bisschen zu alt, meinst du nicht?
Ja, Melania ist auch 100, oder?
No.
Nee?
Na, zumindest
sieht doch nicht seine Frau.
Zumindest sieht sie ein bisschen aus wie 100, weil sie hat ja dieses Joan Collins-Gesicht, von dem man nicht genau weiß, wie alt es ist.
Nee, die hat dieses Jocelyn Wildenstein-Gesicht.
Ja, wie auch immer, jedenfalls ist alles festgetackert und sie kann immer nur noch so die Lippen schürzen.
Ja, die ist
sieht ja auch die ganze Zeit so aus, als würde sie ihr Leben hassen und alle Menschen, die darin vorkommen.
Das ist ein tolles Musical, Paul. Wir müssen dazu sagen, alle, die das jetzt hören und das entwickeln wollen, es muss immer darunter stehen, Idee-Doppelpunkt Paul Schulz, Idee-Doppelpunkt Barbie Breakout. Ja, das nehmen wir hier, das ist Urheberrecht.
Ich möchte auch den großen Song auf ihre Softporn-Vergangenheit.
Genau.
Pussy to Pussy.
I have a beautiful pussy heißt dieser Song. Oder toll. I am a beautiful pussy, man weiß es nicht genau.
Und das endet dann in einem Pussy-Head-Statement. Alles vor mir.
Das endet dann in einem Pussy. Und außerdem kann man aus diesen, die wir in die Shownotes tun, fantastischen Telefongesprächen zwischen ihr und ihrer ehemals besten Freundin.
Who gives a fuck about Christmas?
Wo wir alle gelernt haben, dass Melania Weihnachten hasst, kann man auch eine wunderbare Arie zwischen zwei Anrufbeantwortern machen. Das ist sicherlich
toll.
Schön.
Und auch günstig in der Produktion.
Ja.
Oh mein Gott. Das ist schon mal super. Das ist sehr, 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 sehr gut. It. Da komme ich kaum hinterher. Aber ich glaube, meine Idee ist auch gut. Und zwar, wenn es um böse Frauen, über die es noch kein Musical gibt, dann denke ich sofort an Lagerfeld the Musical. Also Karl Lagerfelds Leben als Musical fehlt mir sehr auf der
Hauptrolle
Bühne.
Leslie Jordan.
Wer auch immer, aber jetzt werden ja nach seinem Tod die ganzen Enthüllungsbücher gerade geschrieben. Seine Muse hat eins geschrieben, jetzt schreibt sein Leibwächter eins und alle hassen sich und es geht gegen das Erbe der Katze und die Katze wird in einen Song bringen als Cats verkleidet und so. Also das wird ganz großartig.
Ich korrigiere mich, ich möchte eigentlich, dass Tilda Swinton oder keine Ahnung, eigentlich wäre Tilda die Idealbesetzung für diese Rolle.
Ja, ich finde, Megan Mullally wäre toll als Karl, aber mit
das
der Piepstimme.
Aber nur als der Karl vor der Diät.
Ich fände das ganz toll.
Ich glaube auch. Das ist
und dann Choupette ist die Erzählerin.
Choupette, genau, es ist alles eine Rückblende.
Und damit haben wir auch wieder eine Rolle, für Angelika Milster. Das ist doch perfekt. Die Berliner werden hinströmen.
Ja, und wenn das auf dem Broadway gemacht wird, könnte Choupette natürlich von Betty Buckley gespielt werden. Der Originalbesetzung
die lebt
von,
noch.
Die lebt noch, ja, von der Originalbesetzung von Grisabella. Das wäre natürlich ganz wunderbar.
Okay, also das Ding steht auch. Was haben wir noch?
Also okay, meins ist, glaube ich, leider nicht so lustig. ich würde total gerne Roseanne das Musical sehen.
Ja, doch, das
ich
ist
Ich habe
super,
Roseanne
böse.
Idolized. Ich habe die geliebt. Wie da, also als damals die Roseanne-Show rauskam, diese Arbeiterfamilie, Darlene, dieses, ne, wir sind anders als die anderen, wir müssen nicht glam sein, wir müssen nicht dünn sein, wir müssen nicht alle operiert sein, wir sind irgendwie, wir sind okay mit Lower Class und so. Und dafür sind wir ehrlich und haben das Herz am rechten Fleck. Und ich habe die geliebt. Und dass die dann so abgedreht ist und so eine a fucking Nutjob. Ich meine, die hat ja auch eine Nussfarm, eine Macadamia-Farm, die jetzt eingestellt worden ist, glaube ich, auf ihrer Insel. Die ist, ja, ich, also.
Aber Liebelein, das sind doch alles großartige Nummern. Stell dir doch mal vor, Roseanne vor der Heiligen Mauer in Israel, begleitet von einem Rabbinerchor und Netanyahu in irgendeiner abgefuckten Nebenrolle. Und dann haben wir irgendwie Roseanne, wie sie irgendwie blondiert sich um die Präsidentschaft bewirbt. Das ist doch auch eine Nummer, die man kaum abwarten kann vor lauter Waldgeschwinken. Amerikanischen Fahnen.
Und als Kind missbraucht, denn Prostituierte, also ich meine, das steckt alles.
Na, sie hat ja so viel erfunden im Laufe ihrer Karriere, ne? Also ich wollte das ja früher nicht hören, wenn Leute gesagt haben, sie ist jemand, der krankhaft im Mittelpunkt stehen muss, auch wenn sie dafür Dinge erfinden muss. Aber dann irgendwann wurde das ja immer klarer, als sie dann immer neue Fantasien, wurde sie auch von Aliens entführt, dann war sie bipolar, dann war sie dies, dann war sie das. Also es war ja immer irgendeine neue Schlagzeile, einfach nur um Relevanz zu haben. Und so ist es ja leider jetzt immer noch.
Und darf ich, die dritte Nummer, die mir sofort einfällt, die ich sofort sehen möchte, ist, es gibt eine, also irgendwie das erste Mal, dass sie wirklich richtig negativ aufgefallen ist und wo ich gedacht habe,
das
Madame,
National Anthem.
Madame, du bist, nein, nicht das National Anthem, das National Anthem ist natürlich irgendwie auch eine große Nummer, aber die Judenkekse. Man, kennst du das? Weißt du das?
Judenkekse?
Die Judenkekse. Es gab im Talk Magazine, glaube ich, von Tina Brown eine große Fotostrecke, wo Roseanne in einer SA-Uniform Judenkekse backt.
What?
Und das ist das erste Mal, und sie fand das zum Schreien. Und,
oh, Baby, no.
Und ich dachte, und diese Fotos findet man auch so, man braucht nur Roseanne und Cookies ins Internet eingeben, dann findet man das sofort. Und diese Bilder sind so, dass man da wirklich als Deutscher davor steht und denkt, you did what now?
Das macht es für unseren Markt aber schon wieder ein bisschen komplizierter.
Wow. Fuck.
Aber gut,
ja, aber das ist ja dann so ein bisschen wie Springtime for Hitler.
Das ist ja von einem Juden geschrieben.
Leider
also.
Auch nicht.
Ja, naja, das ist ja das Erstaunliche. Roseanne, ich sage jetzt mal freundlich behauptet.
Claims to be
Jewish. Ja. Und wo ich dann,
by decision.
Ich stehe ja mal davor und sage, I don't see it.
Also diese drei großen Hitproduktionen werden in den nächsten 10 Jahren verwirklicht werden. Ich bin ganz optimistisch.
Ganz optimistisch. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Und zwar haben wir uns gedacht, wir müssen über jemanden dringend eine eigene Folge machen. Wir haben es 100-mal schon gesagt, im Kontext von anderen Folgen, da machen wir mal eine eigene Folge zu. Und heute machen wir es endlich. Es geht um Pedro Almodóvar.
Yeah. Ich werde übrigens im Laufe der nächsten Stunde öfter Almodóvar sagen, weil ich Almodóvar weiß, aber falsch sagen werde. Ihr müsst mich nicht jedes Mal berichtigen. Er heißt Almodóvar. Ich sage Almodóvar. Es ist einfach so.
Ja.
Keine Ahnung warum.
Und wer von euch mit Almodóvar noch nicht bekannt ist, dem kann man das vielleicht ein bisschen so erklären. Also das, was für die Netflix-Generation quasi Ryan Murphy ist, also jemand, der sich ganz dezidiert schwulen, queeren Themen widmet und Camp widmet und Frauen feiert in jeder Art, in jeder Form, in jeder Größe. Und ja, das ist quasi Almodóvar vor 30 Jahren gewesen. Ne? 30?
Ja.
Der Mann wird
40.
Der Mann ist 71. Also ich würde sagen, straff vor 45 Jahren.
Ja.
Also das ist ein gutes Beispiel. Das, was mir es verdeutlicht, ist vielleicht, dass es ganz selten Regisseure gibt, wo der Name ist fast größer als die Filme. Mhm. Also Almodóvar ist so ein Knallwort wie Fassbinder oder Hitchcock. Das ist bei Filmregisseuren selten, dass der Name des Regisseurs das ganze Genre sozusagen unter sich verbindet. Und das hat er geschafft als schwuler Underground-Heini. Und das macht ihn natürlich unique, also Wahnsinn. Für uns natürlich, also ich kriege Gänsehaut vor Ehrfurcht.
Ja, same.
Und bei Almodovar ist es so wie bei vielen anderen Leuten, zum Beispiel bei Meryl Streep. Almodovar hat verglichen mit sich selbst ab und zu schwächere Filme gedreht. Almodovar hat noch nie einen schlechten Film gedreht.
Ja, genau, genau. Man muss alle mal gesehen haben und findet ein paar dann belangloser als andere, aber alle haben eine Bedeutung für einen. Also für mich als schwuler Mann, ja. Also als schwule Drag Queen. Almodovar in jedem Film irgendein Identifikationsmoment.
Es ist, glaube ich, keine queere Kindheit in den 80er und 90er Jahren ohne Almodovar denkbar.
Absolut.
Als kulturelle Referenz.
Absolut. Also der gehört zu meiner Erinnerung, zu meiner Prägungszeit genauso dazu wie Madonna und The Rocky Horror Picture Show oder so. Ja. Also, oder Priscilla, war nicht wegzudenken.
Und wenn man Filmfan ist, denn also eins meiner großen unbearbeiteten Traumata ist, dass ich nicht einfach irgendwie als 20-Jähriger meinen Rucksack gepackt habe und nach Madrid getrennt bin, um da als studiofähige Müllraustragekraft, egal was, aber in diesem Kosmos einfach mitzuarbeiten, um dabei zu sein, wenn der Mann Filme macht. Also das ist zu blöd, dass ich das nicht gemacht habe einfach. Ich meine, ich kann kein Spanisch, aber ist egal. Man muss einfach bei solchen Jahrhundertgestalten, wenn man mit denen in der gleichen Zeit lebt, das wäre toll gewesen, wenn ich den Mumm gehabt hätte, dahin zu gehen und einfach mitmachen.
Ja, Mensch, du saßt rasend aus und hast einen dicken Puller gehabt, du wärst schon genommen worden, da bin ich mir sicher.
Abgesehen davon, das habe ich bei Fassbinder leider auch nicht gemacht, da war ich 10 Jahre zu jung. Aber das hätte man solche Chancen, ne? Wenn ich in den 50ern geboren worden wäre, hätte ich nach Hollywood gehen müssen und nicht in Bremen aufwachsen, wie meine Eltern. Weißt du, so sagen.
Also, wenn Tatjana nicht in Bremen aufgewachsen wäre, sondern in Spanien, irgendwo in der Provinz, wäre sie so wie Almodovar.
Dann wäre sie Madame Almodovar.
Wäre sie vielleicht Madame Almodovar, man weiß es nicht. Wäre sie auch mit 16, so wie Almodovar, in die, ohne Geld, in die spanische Hauptstadt getrennt nach Madrid und hätte beschlossen, sie wird jetzt ein großer Künstler.
Ja. Und du kannst jetzt doch bestimmt so ganz viel so Facts geben. Wann ist er geboren, wo ist er aufgewachsen?
Almodovar ist 49 geboren, Almodovar ist in der spanischen Provinz groß geworden, deswegen gibt es auch liebevolle Bilder über spanische Dörfer in jedem seiner Filme. Er ist mit 16 nach Madrid getrennt und das war ganz kurz nach Zusammenbruch des Franco-Regimes und hat dort eine komplett neue Kunstgattung begründet, zusammen mit ein paar anderen Leuten. Das war, wie gesagt, Leute unterschätzen das immer, das war Mitte der 60er Jahre.
70er?
Nee. Der 60er? Mann ist 49 geboren, wir reden über 1965. Und seinen ersten, also angefangen international wahrgenommen zu werden als Regisseur, ist er so Mitte der 70er mit den frühen Sachen. Aber Almodovar kann man in einem Kosmos verstehen, der schon zu Rainer Werner Fassbinder gehört in Deutschland. Also das ist ungefähr parallel und der in Amerika mit so jemandem wie John Waters verglichen wird, was das Frühwerk anbelangt, das macht auch Sinn, weil die frühen Almodovar-Filme sind mit sehr wenig Geld und mit allem, was er auf der Straße so zusammenklauben konnte an Personal, in einem grenzenlosen Feuerwerk von Kreativität, aber auch jeder Art von Durchgeknalltheit
entstanden. Sehr chaotisch auch oft einfach, ne?
Super underground, alles gegen die Gesellschaft. Mhm. Und natürlich, dann war ja noch Franco, also bis Mitte der 70er. Wann ist Franco? 74 oder was, ne? Irgendwie. Das heißt, der war underground. Das war so wie vielleicht West-Berlin oder so. Das war so eine anarchische Clique.
Genau, und in dieser Clique, mit der er auch nach wie vor arbeitet, also es ist so, dass so gut wie alle seine Filme, von denen es inzwischen, es gibt glaube ich 30 Langfilme inzwischen und jede Menge Kurzfilme, der Mann ist 71, also da ist schon ein bisschen was gekommen, sind von seinem Bruder produziert, also deswegen ist es auch nicht jedes Mal, wenn die Credits kommen am Anfang seiner Filme, ist es ein Almodovar-Film. Es ist kein Pedro Almodovar-Film, sondern es ist ein Familienbetrieb, dem er da vorsteht als große Übermutter und der in den letzten, ich sage jetzt mal freundlich, 25 Jahren ein Meisterwerk nach dem anderen produziert hat. Mhm. Über ein paar davon werden wir heute definitiv noch sprechen. Mhm. Barbie, vielleicht möchtest du mit deinem Film anfangen, weil wir nicht chronologisch vorgehen.
Ach, ich fange direkt an. Okay. Also mein Film ist Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das war auch tatsächlich der erste Almodovar-Film, den ich je gesehen habe. Und Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut. Er ist von, also er ist 88 gedreht, meine ich, und 89 erschienen. Und ja, wenn man, ich habe ihn mit jemandem geschaut, der noch nie Almodovar gesehen hatte. Und der saß die ganze Zeit davor und hat den Fernseher so ein bisschen fragend angeschaut und dann wieder mich angeschaut und dann wieder den Fernseher. Dann musste er mal wieder lachen. Aber es waren viele Fragezeichen im Raum. Also er hat, glaube ich, die Comedy erschließt sich heute vielleicht nicht mehr so wie damals. Ich fand ihn immer noch rasend komisch. Es geht um Pepper Marcos, ist die Hauptfigur, gespielt von Carmen Maurer, wundervoll. Eine Synchronsprecherin, Schauspielerin, die sehr berühmt ist in Madrid. Und die erfährt eigentlich, dass sie schwanger ist und dann, dass ihr Mann sie verlassen hat, der aber eigentlich verheiratet ist mit einer anderen Frau, die komplett wahnsinnig ist. Und ihr ganzes Leben bricht um sie herum zusammen und sie versucht irgendwie immer diesen Mann zu erreichen, um ihm zu sagen, dass sie schwanger ist. Und der flüchtet aber vor ihr. Der hat keinen Arsch in der Hose und haut immer ab und lügt. Und dann kommen immer mehr Frauencharaktere dazu, die auch gerade am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen. Und es wird immer absurder, es ist ein bisschen screwballig zwischendrin, also so slapstickig screwballig, aber was sich durch den Film zieht, und das ist für mich auch Almodovar in Reinform, ist, dass so, dass die Frauen eigentlich gefeiert werden, egal was sie machen, egal wie sie aussehen, egal wie alt sie sind, ob die klug sind oder nicht, aber irgendwie sind die Frauen, auch die Nebendarstellerinnen, sind alle Scene-Stealers, alle sind sie irgendwie saucool. Ich denke an die Anwältin, ich denke an die Hausmeisterin, die sind ja alle in den paar Sekunden, die man sie sieht, so stark und auch so geil inszeniert. Ja, am Ende, ich will nicht zu viel verraten, ich will den Film jetzt nicht nacherzählen.
Es geht auch um Terrorismus.
Ja, aber das ist ja so nebensächlich, also ich bitte dich. Was wichtig für mich ist, dass Rossi de Palma, da habe ich Rossi de Palma das erste Mal gesehen und habe gedacht, um Gottes Willen, diese Frau sieht so seltsam aus, aber irgendwie finde ich sie wunderschön. Und ich glaube, das war auch der Startschuss für ihre große Karriere. Sie war dann, ist bis heute für Gautier, modelt sie. Antonio Banderas habe ich da auch zum ersten Mal gesehen in so einer unsäglichen Buntfalkenhose, so eine Milchsemmel. Und das andere große Thema ist die Farbe Rot. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist in jedem Almodovar-Film, kommt irgendwann dieses tiefe Kirschrot irgendwo vor, aber ich habe jetzt nochmal geschaut, es gibt bis auf die Szenen, wo Lucia zu sehen ist, also seine Ex-Frau, die Verrückte, es ist in jeder Szene irgendwas Rotes. Ob es der Nagellack ist, ob es irgendwas auf dem Tisch ist, ob es im Hintergrund irgendwas ist, es ist immer dieses Rot vorhanden. Es ist natürlich sehr spanisch und es ist sehr weiblich und es ist sehr leidenschaftlich und symbolisiert so viel. Aber das fand ich schon so, also ein bisschen schwerhändig fast schon.
Also ich finde, das ist gerade seine große Kunst, diese Farbgestaltung der Filme, die so viel aussagt über ihn als Künstler auch, dass der das, die Vorspänner alleine sind ja Kunstwerke von jedem Film, der hat das ja zur Perfektion gebracht. Und dieses Rot ist halt Markenzeichen und
aber ist jeder Almodovar so rot wie dieser?
Ja. Die Farbe Rot spielt in jedem Film eine Riesenrolle, ob das die Tomaten sind, die Penelope Cruz ganz langsam zerschneidet, oder ob das ein Toaster von Dolce & Gabbana ist, der in dem letzten Film groß in seiner eigenen nachgebauten Küche, die im Film verwendet wird, gezeigt wird. Rot ist seine Leidenschaftsfarbe. Und es ist immer so geschmackvoll präsentiert, deswegen finde ich es toll.
Das stimmt. Und es ist wirklich schön. Es war halt nur, es war mir in Erinnerung, dass der Film sehr viel mit diesem Rot spielt.
Total.
Aber dass es halt wirklich in jeder Kamera-Dings drin war für mich jetzt neu.
Ist ein Ästhet.
Ja.
Er ist ein wahnsinniger Ästhet, also irgendwie, er sagt auch selber, dass er bei Hitchcock und George Cukor Filme machen gelernt hat, was das Visuelle anbelangt, und das sieht man auch, und man sieht auch, dass er in jedem seiner Filme eine sehr genaue, klare Vorstellung davon hat, was er zeigen will, also irgendwie in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs ist das jetzt noch nicht so, aber man sieht in ganz vielen der späteren Werke, so ab Beginn der 90er, dass er ganz klar Referenzen zu Cukor oder Hitchcock oder irgendwie sowas macht, dabei aber seinen ganz eigenen Stil behält. Und dieses Rot ist, hat gleich mehrere Punkte, wo er biografisch ansetzt. Nämlich erstmal ist es das Rot der Sultanen, der Bischöfe, der Mann ist auf einer Klosterschule hochgezogen worden. Dann ist das Rot die Farbe der Spanischen Revolution. Und dann ist das Rot auch das Blut, von dem er immer wieder erzählt.
Ja, aber es ist ja generell in der Latino-Culture ist Rot einfach eine viel getragene Farbe auch. Also nirgendwo siehst du so viele rote Kleider, so viel roten Nagellack, so viele rote Lippen wie in Spanien oder in Lateinamerika.
Rot ist auch Sex.
Ja, eben, Leidenschaft.
Genau, Rot ist auch Sex. Und natürlich ist Rot, außer, also Rot ist für ihn schon die Farbe der Revolution und das, was er vor allem revolutionär macht, wo er bei Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs schon relativ weit fortgeschritten war, ist, womit der Mann sich hauptsächlich beschäftigt, ist die Auflösung von Geschlechterrollen und die Auflösung von Geschlecht in jeder Form, weil viel der frühen Filme beschäftigt sich damit, Frauen in den Mittelpunkt der Erzählung zu rücken, dabei große Filmstars mit zu kreieren. Also Carmen Maurer wäre nicht weltberühmt, wenn sie nicht in Almodovar-Filmen mitgespielt hätte. Die, ich würde mal freundlich sagen, 5 besten Rollen, die Penelope Cruz je gespielt hat, waren in Almodovar-Filmen. Ja. Hollywood wusste nie wirklich, was sie mit dieser Frau eigentlich anfangen sollen. Und der hat jeden spanischsprachigen Star, den wir jetzt so kennen, Penelope Cruz, Antonio Banderas, Javier Bardem, der in Hollywood irgendwann mal irgendwas geworden ist, mit erfunden.
Außer Salma Hayek.
Außer Salma Hayek, aber Salma Hayek kommt auch aus Mexiko.
Spanisch sprechend
hast du gesagt. Spanisch sprechend, du hast gesagt, aber was ich damit meine, ist irgendwie spanischstämmig.
Ja.
Die Sache an diesem Kino, das so weltweit ankommt, ist das, wovor er sich auch nie gescheut hat, das sieht man in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs fantastisch, ist, der Mann will nicht nur erzählen, sondern der Mann will auch immer unterhalten. Also und bedient sich dafür jedweden Mittels, das ihm recht ist, von Horror bis Humor.
Ja, und alles ineinander gemischt. Also das ist eben auch bei diesen Filmen, es gibt es so viele verschiedene Ebenen. Man kann jeden Almodovar-Film anders erzählen. Also ich könnte jetzt eine Inhaltsangabe geben von Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, die ganz anders klingen würde als die von Barbie. Und es ist derselbe Film. Aber man kann ihn auf so viele Weise sehen und so sehr anders den eigenen Schwerpunkt setzen. Und das ist ja auch so eine Kunst, finde ich, wenn man so ganz verschiedene, viele Ebenen miteinander durchmischt und jeder seinen eigenen Film sieht.
Ich finde halt also wirklich, was mir bei ihm, deswegen habe ich auch vorhin das mit Ryan Murphy gesagt, was mir bei ihm auffällt, ist, dass er wirklich Frauen feiert und dass er sie inszeniert, dass er sie liebt. Und die Männer kommen alle nicht gut weg. Also in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs sind die Männer alle Weicheier, Lügner, Terroristen, haben keinen Arsch in der Hose, grapschen tendenziell.
Vergewaltigen.
Ja.
Aber sehr lustig vergewaltigen sie da, muss man sagen.
Es ist halt alles irgendwie blöd. Und die Frauen sind halt einfach die Stars der Filme. Und das, da macht auch keinen Unterschied in einem Film, auf den wir später noch kommen. Also es sind immer auch transsexuelle Frauen dabei. Es sind ältere Frauen dabei. Es geht jetzt nicht nur um die jungen und schönen Cis-Frauen.
Genau. Und das, was auch immer passiert und was ich vom Frühwerk her bis in die letzten Filme durchzieht, ist, homosexuelle und transsexuelle Charaktere haben immer Hauptrollen. Das war im Kino der 80er und der späten 70er Jahre auch keine Selbstverständlichkeit. Und es geht nicht um irgendwelche Visconti-mäßig Aschenbach, wir leiden uns jetzt hier zu Tode, sondern das sind immer Leute, die eine Sexualität haben, die einen Schwanz haben, die einen Arsch haben, die irgendwie ein Interesse daran haben, ihr Leben auszufüllen. Und die eher meistens, das ist jetzt eine kleine elegante Drehung, mit den schönsten Heterosexuellen des spanischen Kinos besetzt. angefangen von Antonio Banderas, von dem das schöne Zitat überliefert ist, es gibt, glaube ich, keinen anderen Schauspieler, der mehr Homosexuelle gespielt hat als ich.
James Franco would disagree, but hey.
Ja, but James Franco tries a little hard. True. Banderas hat schon Mitte der 80er, als das wirklich noch ein internationaler Karrierekiller hätte sein können, in Matador und Gesetz der Begierde, Almodovar ist erst im Thriller, wenn man das mal so nennen will, schwule Männer gespielt, die nicht gängigen schwulen Rollenklischees im Kino entsprachen, sondern die irgendwie eine Geschichte zu erzählen hatten und mitbrachten. Und dabei auch immer, und das ist jetzt, weil er 71 ist, wahrscheinlich nicht mehr so ganz wichtig, aber eine sehr rege Sexualität hatten, die er auch gezeigt hat. Das war damals ein Skandal. Wenn man das heute sieht, sind die Sexszenen in Gesetz der Begierde, sitzt man ein bisschen davor und denkt, ach ja. aber damals war das alles sensationell und ein großer Stil und ein Bruch und ein großer Skandal, mit dem er auch, wenn er handwerklich nicht so perfekt gewesen wäre, sehr schnell gegen die Wand hätte fahren können. Aber der Mann ist einfach mit Frauen, am Rande des Nervenzusammenbruchs, das war seine erste Oscar-Nominierung, ist er zum Weltstar geworden und ab da hat er auch fast durchgängig Meisterwerke abgeliefert. Über eins davon redet Tatjana jetzt.
Ja, ich könnte noch so viel sagen zu Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich will nur noch einen Satz sagen, das gilt aber auch für den Film, den ich gleich über den ich gleich rede, Alles über meine Mutter, dass der geschafft hat, auf der Ebene A wird jemand vergewaltigt, sag ich jetzt mal, was ja ein ernstes, trauriges, schreckliches, dramatisches Ereignis ist. Aber
wird vergewaltigt?
Die wird doch da bewusstlos beschlafen von dem einen oder in irgendeinem Film.
Die träumt davon.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn irgendjemand in einem Almodovar-Film vergewaltigt wird, dann kreuzt er das mit einer Komik, die das dann so wieder aufhebt sozusagen. Also die denkt dann an Kochrezepte in der Zeit, meinetwegen, oder macht sich Sorgen über ihren Nagellack oder irgendwie sowas, was das denn wieder zu so einer hysterischen Art von Comic bringt. Und dieses Austarieren von völlig unterschiedlichen Gefühlsaufwallungen im Zuschauer, dass da plötzlich, also man erschreckt, aber gleichzeitig lacht man und dann weint man und dann lacht man wieder und so, das kommt ja alles in so schneller Abfolge. Und das ist, finde ich, auch eins seiner großen Erfolgsgeheimnisse, was ich so genial finde. In Alles über meine Mutter hat das natürlich 10 Jahre später, 99, zur Perfektion gebracht. Das ist eigentlich ein todtrauriger Film, eigentlich. Aber man ist die ganze Zeit irgendwie nicht deprimiert oder nicht traurig beim Zugucken. Obwohl es eine ernste Geschichte ist, sind so viele unterschwellige, witzige Sachen dabei. Also die Inhaltsangabe fällt einem wirklich schwer, weil, wie gesagt, ich kann jetzt erzählen, es geht um eine Mutter, die ihren Sohn verliert, dadurch den Halt verliert und dann mit auf die Suche geht nach ihrem HIV-kranken, transsexuell gewordenen Mann, der als Prostituierte in einer anderen Stadt arbeitet, aber gleichzeitig auch noch eine Nonne geschwängert hat, die dadurch auch HIV wurde. Und so kann man den Film erzählen und denkt, oh Gott, was ist das denn? Das hört sich ja schrecklich an. Klingt
wie ein Barbie-Buch.
Ja, oder man könnte das erzählen als, es geht um eine Schauspielerin, die am Ende ihrer Karriere fast steht mit Endstation Sehnsucht und die auch den Halt verliert, weil sie eine lesbische Beziehung hat, die in die Brüche geht und dann kommt eine Mutter, die gerade ihren Sohn verloren hat und die beiden lernen eine Nonne kennen, die HIV hat und die drei bilden eine neue Ersatzfamilie und kriegen irgendwie ihr Leben wieder in den Griff. Also es gibt so verschiedene Lesarten, weil so viele Schichten ineinander greifen. Und getragen wird es eben durch diese Kunst, dass der eben, der schreibt ja seine Stoffe in 99% selber. Ich glaube, Matador ist der einzige oder einer der wenigen Filme, den er mit einem Autoren geschrieben hat. Diese Kunst, diese Ebenen so zu verweben, dass das so ineinander läuft, das ist, finde ich, das ganz, ganz toll. Und dann natürlich die Schauspielerinnen, die das auch tragen. Der hat ja wie Fassbinder eben immer mit denselben gearbeitet, also lange Jahre. Ne, mit Carmen Maurer hat er sich irgendwann mal verkracht, aber dann ist sie am Schluss auch wieder mit Volver eingestiegen und.
Das war der Geist quasi, der auf dem
der Geist, genau.
gelebt hat. Ne? Ja.
Und die hat diese Schauspielerfamilie ist ja eben, das sind so skurrile Typen. Seine Mutter, seine eigene fleischliche Mutter hat auch immer irgendeine Hausmeisterin gespielt oder war in jedem Film wie so ein Hitchcock, so ein Mini-Auftritt hat sie gehabt und so. Also es war ganz großartig. Und die Marisa irgendwas, die Hauptdarstellerin in Alles meine... Ja, die liebe ich ja. Die spielt ja auch in vielen seiner Filme und die hat auch so ein Gesicht, ist keine schöne Frau, aber die hat eine Ausstrahlung, dass sich dir die Haare aufstellen. Und Penelope Cruz ist da in einer ganz frühen Rolle als eben die HIV-kranke Nonne.
Rosa oder so hieß sie, ne?
Ach, ja, du fragst mich nicht nach Namen. Aber was auch an diesem Film besonders ist, und das ist auch ein Zeichen von Almodovar, dass er zitiert nicht nur Endstation Sehnsucht, also Tennessee Williams, einer der ganz großen schwulen Schriftsteller Amerikas. Er zitiert auch Alles über Eva, das war ein Riesenerfolg von Bette Davis und auch ein schwuler Kultfilm, den er natürlich aufgesogen hat. Die Geschichte eines alternden Broadway-Stars, die ausgetauscht wird gegen eine neue und das spiegelt er nicht, sondern das verfremdet er in Alles über meine Mutter auf einer anderen Ebene. Und dadurch ist die Referenz so groß zu Alles über Eva. Und vielleicht hat er auch deswegen dafür den Oscar als besten ausländischen Spielfilm gewonnen im Jahr 2000, was für ihn natürlich der Ritterschlag war und auch viel Geld für die nächsten Produktionen freigeschaufelt hat, nehme ich mal an. Ja, also man kann in jedem Film von ihm Referenzen sehen, das hat Paul ja eben schon gesagt, zu anderen schwulen Meisterwerken, die vielleicht gar nicht schwul gedacht waren, aber von den Schwulen vereinnahmt wurden. Also meinetwegen in Matador, das ist ein früher Film, da kommt ein Ausschnitt vor aus Duell in der Sonne, wo Jennifer Jones und Gregory Peck sich gegenseitig erschießen und aufeinander zukrabbeln, bis sie nun endlich zusammen sterben in der Glut der
Sonne. Das benutzt er aber als Metapher auf den Stierkampf.
Ja, aber er nimmt immer Filme mit rein und Referenzen, ja, Sexualität und Gewalt. Also das ist das
bei Ziel. Alles über meine
bei Matador.
Nee, ich wollte was sagen.
Ach so.
Bei Frauen im Rande des Nervenzusammenbruchs war es, glaube ich, waren es keine Meisterwerke. Also es ist die Szene mit Joan Collins von Dynasty, wo sie
Meisterwerk.
Das Ding übernimmt, die Firma übernimmt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich 51% der Company besitze, was bei 2x2 ja auch verwurstet worden ist, Big Business. Und dann ist es eine Joan Crawford, ich glaube Gregory Peck, Szene, die sie nachsynchronisieren muss. Sie und, wie heißt er? Ich habe vergessen, wie er heißt. Egal, genau, aber Camp ist immer da.
Camp ist immer da. Der schwule, der homosexuelle Kosmos wird von ihm geplündert und neu intelligent verwurstet und das ist das, was man, wo man innerlich sich erkannt fühlt als Homosexueller. Und das ist also bei Alles über meine Mutter im Übermaß vorhanden und man kann, ich bin sicher, dass wenn ihr die Filme noch nicht kennt, dass die nicht gedatet sind, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Geschmack so gealtert ist, dass nicht junge Leute das super finden, wenn sie es jetzt entdecken. Also deswegen machen wir das ja jetzt hier,
also um euch glaube, diese alles Begeisterung über meine Mutter weiterzutragen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt man auf jeden Fall schnell.
Aber Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs ist doch so witzig.
I think so too.
Wie die da auf dem Motorrad, die Irre da mit dem. Also das ist so witzig, wenn ihr diesen Film, und der Taxifahrer, ist er nicht selber der Taxifahrer? Spielt er den dann?
Ich glaube nicht, dass er das selber war.
Er spielt ja auch oft in seinen Filmen so eine kleine Rolle.
Aber ja, super Camp auch.
Superlativ. Also ja. Leute, ihr habt im Gegensatz zu uns alten Schabracken, die wir hier sitzen, habt ihr es noch vor euch, Almodovar zu entdecken. Und das ist etwas, worum ich euch wirklich beneide, weil ich weiß, dass ich jedes Jahr, wenn ein neuer Film rauskam, mit Orgasmus geschüttelt vor Glück da ins Kino gegangen bin. Und das habt ihr noch vor euch, also freut euch drauf.
So, ich weiß nicht, ob man sich auf meinen...
Doch.
Ich weiß gar nicht, ob es mein Lieblings-Almodovar ist, weil...
Was ist denn dein Lieblings-Almodovar?
Ich glaube, ich habe keinen Lieblings-Almodovar, weil ich einfach viele dieser Werke so unfassbar großartig finde, dass ich nicht weiß, wofür ich mich entscheiden. Also wenn man sich zwischen Alles über meine Mutter oder Sprich mit ihr oder Volver entscheiden müsste, das könnte ich gar nicht. Die sind alle so...
Mala Education war auch Wahnsinn.
Genau. Die sind alle so großartig, aber auch so verschieden, dass es sehr, sehr schwierig ist, da eine Auswahl zu treffen. Deswegen habe ich mich...
Was ist denn der, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ist denn der mit Un Año de Amor? Wo sie ist irgendwie eine Schauspielerin und sie kommt in diesen Nachtclub, wo ein Transvestit sie spielt quasi.
Schlechte Erziehung.
Ist das mal
eine schlechte Erziehung? Ja. Und also deswegen habe ich mich für den vielleicht meist diskutierten und meist gehassten Almodovar der letzten zumindest 20 Jahre entschieden. Dieser Film heißt Die Haut, in der ich wohne. Und die Inhaltszusammenfassung klingt abstrus, es gibt aber einen sehr sinnvollen Film ab. Antonio Banderas spielt einen Arzt, der ein Schönheitschirurg ist und der sich im Keller seines palastartigen Hauses unterstützt einer von der fantastischen Marisa Perudo gespielten Haushälterin, von der sich dann später herausstellt, dass sie auch seine Mutter ist,
because why not?
Die perfekte Frau gebaut hat. In der ersten Hälfte des Films denkt man, um Gottes Willen, das arme Geschöpf muss sich von diesem Sadisten da wieder und wieder zurechtschnippeln lassen.
Häuten, oder?
Nicht häuten, sondern er hat eine Kunsthaut erfunden, die er ihr einpflanzt. Und zwar ist diese Haut nicht brennbar, weil seine Frau nach einem einem Autounfall, bei dem sie entstellt worden ist durch den darauffolgenden Brand, Selbstmord begangen hat und er dann seine Tochter großgezogen hat. Im Laufe des Films stellt sich heraus, dass diese Frau, die er da im Keller seines Hauses frankensteinartig zurechtschnippelt, vielleicht doch kein Opfer ist, weil sie etwas getan hat, das ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Und es stellt sich übrigens heraus, dass diese Frau nicht ursprünglich eine Frau war.
Ach, wie toll. Ich liebe das jetzt
und,
schon.
Und der Film ist damals von vielen Leuten sehr bewundert worden, weil er, also viele Filmkritiker haben geschrieben, das ist der beste Hitchcock, den Hitchcock nie gedreht hat. es gab aber von Seiten der Trans-Community auch böse Vorwürfe der Transfeindlichkeit.
Right.
Ich kann aus meiner Perspektive und mit filmhistorischer Weitsicht nur sagen, dieser Film hat kein Trans-Thema. Darum geht es nicht. Es geht nicht um den Wechsel von Geschlechterrollen. Es geht nicht darum, eine Feminisierung als etwas, als Strafe zu inszenieren, sondern es geht um Beziehungen innerhalb von Familien. Und es geht um die Macht, die das Äußerliche im Leben von bestimmten Menschen übernimmt. Es gibt übrigens keinen anderen Film, in dem Rot eine so entscheidende Rolle spielt, wie in Die Haut, in der ich wohne. Du hast auch da in jedem Bild einen roten Signalton von Sesseln über Teppiche bis zu Blut, das ab und zu fließt, oder Kleider, die getragen werden. Und der Film ist ein erzähltechnisches Meisterwerk. Also er ist auch auf allen anderen Ebenen ein Meisterwerk. Aber man begreift erst in den letzten 30 Minuten, was einem da eigentlich erzählt wird. Der Film war damals politisch und sehr umstritten. Wurde von einigen in Spanien als eine Referenz auf das Franco-Regime gelesen. Wurde von einigen deutschen Kritikern komplett verrissen. Ist auch einer, von dem er sagt, dass er ihn heute immer noch so drehen würde. Ich finde ihn unglaublich interessant. Ich finde es unglaublich vielsagend, dass es der einzige Almodovar ist, den man auf Netflix angucken kann.
bei uns in Deutschland.
Bei uns in Deutschland.
Ja.
Und ich finde, er ist auch eine gute Almodovar-Einstiegsdroge. Also wenn man verstehen will, wie meisterlich, aber auch wie merkwürdig das Universum ist, in dem Almodovar sich bewegt. Und auch hier gibt es wieder komplett überzeichnete Szenen, die so albern sind, dass man am Boden liegt, weil man so lacht. Aber es gibt auch Momente großer Gewalt und großer Berührung. Mhm. Und den kann man sich, glaube ich, wenn man wissen will, ob das einem gefällt oder nicht, kann man den, glaube ich, ganz gut angucken.
Er ist aber auch nicht der typischste Almodovar.
Er ist nicht der typischste Almodovar, aber er ist viel dunkler, als die meisten Almodovars sind, aber er ist jetzt auch nicht dunkler als Schlechte Erziehung zum Beispiel.
Auf einer anderen Ebene.
Und er ist aber keiner, der eher, also er hat ja auch so freundliche Komödien gedreht, so Fliegende Liebende zum Beispiel.
Das ist der schlimmste von allen. Das ist so ein Drecksfilm, da muss man wirklich sagen.
Ich habe einen Trailer gesehen und wusste sofort, da gehe ich nicht
drin. Also das ist halt sein, wie ich jetzt sagen würde, das ist sein Musical ohne Musik, der ist halt so beballert, dass man die ganze Zeit denkt, du hast ein bisschen zu viel Doris Day-Filme geguckt, das ist ja schrecklich.
Ja, und da wollte er irgendwas zeigen, was er nicht geschafft hat.
Und dann gibt es nach wie vor immer noch mal das Gerücht, dass Almodovar einen englischsprachigen Film drehen wird. Dieses Gerücht gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ich glaube nicht, dass es noch mal dazu kommt.
Ist auch nicht nötig.
Er hat, um zu illustrieren, wie aktuell Almodovar auch nach inzwischen fast 45 Jahren Karriere noch ist. Das Letzte, was der Mann gemacht hat, ist, dass er eine Neuverfilmung von The Human Voice gemacht hat, einem berühmten Einakter-Theaterstück, mit dem Hilde Knef in Deutschland auch mal sehr berühmt geworden ist.
Von Cocteau, ne? Die menschliche Stimme.
Genau, die menschliche Stimme von Cocteau. Und zwar als Kurzfilm, so kurz ist der Film nicht, ich glaube, es sind 45 Minuten, damit war er im letzten Jahr in Cannes mit Tilda Swinton in der Hauptrolle.
Natürlich.
Und
da gucke ich aber lieber die Version mit Ingrid Bergmann auf YouTube.
Ja, ja, das ist sicher richtig. Das kann man auch beides miteinander vergleichen. Aber irgendwie der Mann hört nicht auf. Also sein letzter Film. Alle diese Filme und alle seine Filme haben auf irgendeine Art und Weise autobiografische Bezüge, die man, und es ist immer nicht selbstreferenziell, sondern er beutet sich selbst als künstlerische Quelle auch so ein bisschen aus und die eigene Biografie am nahesten dran daran, über sich selbst und die eigene Kindheit zu erzählen, war er, glaube ich, in schlechter Erziehung.
Ja, und Volver.
Und als Bonbon für die Leute, die das interessiert, Almodovars Filme sind vollgestopft mit schönen, nackten
Kerlen. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja wohl auch ein Grund, die alle zu gucken. Also immer. Also man kriegt ja einen Orgasmus nach dem anderen.
Also,
nicht in meinem. Das ist kein nackter
Sieht man Mann da gewesen. Keinen nackten Popo?
Nee.
Okay, aber der ist so hysterisch, dass er deswegen einem zum Orgasmus bringt. Ja, aber diese nackten Menschen, die männlichen nackten Menschen in seinen Filmen, hat er ja in dem letzten, wie heißt er denn, Sinnlichkeit und Depression oder wie hieß der letzte? Nein, der hieß ein bisschen anders. Das ist auch wieder der
Autor. Leid und Herrlichkeit.
Leid und Herrlichkeit, wie die Douglas Sirk natürlich, wie die alten Douglas Sirk Melodramen. Da spielt er, Antonio Banderas, spielt Almodovar.
Und war dafür für den Oscar nominiert?
Ja, alt und gebrechlich und krank und drogensüchtig und was alles.
Heroinabhängig.
Auch. Und die Rückblenden zeigen aber, wie er als Kind von einem Dorfjungen, Gott, nee, falsch erzählt. Also er als Kind hat einem Dorfjungen, der nur die Wände der Höhlen in den Dorf, haben die Leute in Höhlen gelebt, geweißt hat und also gewischt hat. Und diesem Dorfjungen hat er Schreiben und Rechnen beigebracht als Kind. Und dieser Dorfjunge alleine, ich meine, dieser Dorfjunge, der sich da nackt in seiner Küche in
dieser Dorfjunge nimmt in der Küche dieser Höhle ein 5 Minuten langes Bad mit einem Schwamm.
Und einem Schwanz.
Und wer danach nicht mit Ständer im Kino gesessen aber hat echt Aggressionsstörung.
Also so ein sexuell aufgeladener. Und ich meine, das ist hier, wir reden davon, dass ein 7-8-jähriges Kind das als Erweckungserlebnis seiner Homosexualität sieht und begreift. Da passiert nichts zwischen denen. Aber alleine dieser Anblick dieses jungen Mannes, der sich da seine weiße Farbe abwischt und dabei nackt da steht, ist so hocherotisch gemacht. Mhm. Also, und da kräht keiner. Peter Rast, hier in Deutschland würden ja sofort, wenn das irgendein Filmregisseur wagen würde,
das weiß ich gar nicht so genau, weil das Elegante an dieser Szene ist, dass er ganz klar macht, dass dieser Mann von diesem Kind begehrt wird, auf eine Art und Weise, die das Kind nicht versteht.
Ja, stimmt.
Dass es ja nicht darum geht, dass der Mann dieses Kind begehrt, sondern einfach nur, dass es darum geht, dass er zeigen will, dass 9- oder 10-jährige Jungs sehr wohl ein Begehren haben und wissen, wer sie sind.
Das ist der Punkt, aber der würde in Deutschland auch schon sofort zum Aufschrei führen.
Ja, international würde das sicherlich zum Aufschrei führen. Das ist ja heute so.
Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht genau. Ich möchte an dieser, also irgendwie zu dem Thema, es gibt gerade einen fantastischen Film, der seit ein paar Wochen in Kinos, aber auch auf Video on Demand läuft, der Kopfplatzen heißt.
Mit Max
Riemelt. In dem Max Riemelt einen Pädophilen spielt. Das ist ein fantastischer Film, eine fantastische Darstellerleistung irgendwie. Ich hoffe, er wird dafür für den Deutschen Filmpreis nominiert. Mal sehen. Das hat jetzt mit Almodovar gar nichts zu tun, sondern ich wollte einfach diesen Film mal erwähnen. Aber es ist ja auch schon so, dass schon in schlechter Erziehung diese Jungen wissen, wer sie sind.
Und was sie ich wusste wissen, das was ja sie auch. Da also ich habe ja auch mein erstes Mal anale Penetration mit 11 gehabt und habe es neulich wieder als bei Jurassic in der Talkshow war erlebt, dass Leute danach gesagt haben, ja, das kann ja nicht wahr sein und so, du bist doch noch ein Kind und ist ja undenkbar und so, das hat sie sich ausgedacht, wo ich auch denke, also Kindheit ist unterschiedlich. Natürlich. Und es ist absurd, dass man das heute nicht erzählen kann, ohne dass einem quasi in den Mund gelegt wird, dass man das erfunden hat oder dass es dann plötzlich was Anrüchiges bekommt, weil man über kindliche Sexualität schreibt. Ich erzähle in dem Fall meine eigene Geschichte und Almodovar ja nun mal auch. Das dann von anderen pathologisiert zu bekommen, finde finde ich anmaßend.
Das ist also unsere Zeit, ich hatte mit 11 noch keine aktive Sexualität, aber natürlich hatte ich mit 11 ein sehr bewusstes, auf Männer gerichtetes Begehren. Hm.
Und das zeigt er mal so eben in so einem Mainstream-Film.
Und das ist doch super. Das würde sich ein amerikanischer Regisseur in diesem Zusammenhang gar nicht trauen, weil er wüsste, was
in Amerika auch nicht denkbar wäre.
Nee. Aber Almodovar zeigt das und zeigt das sehr bewusst, ohne jede Form von Sentimentalität übrigens, sondern es ist immer sehr ästhetisch, es ist immer wahnsinnig toll anzuschauen. Aber es ist nicht sentimental. Er kann sentimental, wenn er sentimental will, aber so richtig. Aber er macht das zumindest in den Werken der letzten 15 Jahre ganz bewusst, glaube ich, nicht.
Ja, das stimmt.
Sondern diese Geschichten sind immer melodramatisch, aber nie sentimental.
Was mir ein bisschen aufstößt, und dadurch kam ich jetzt durch Fliegende Liebende, das war also schon in Deutsch, der Titel ist eine Katastrophe, aber der Film ist einfach misslungen. Meiner Meinung nach, da wollte er eine Komödie machen, die nicht zündet. In Starbesetzung. Aber ich glaube, wenn du so eine Ikone wirst und in deinem Familienbetrieb mit den Schauspielern, die du seit 100 Jahren kennst, arbeitest und keinen hast, der dir Grenzen setzt und sagt, nee, da hast du jetzt aber Blödsinn gemacht. Ich glaube, das ist so ein Fall. Mhm. Du brauchst immer jemanden, der von außen drauf guckt und sagt, nee, hör mal, so gut ist das jetzt doch nicht, wie du glaubst. Weil er selber denkt, bestimmt er ist ein Genie. Weil er wird ja überall nur gefeiert für seine Verschachtelungen von Inhalten und so. Das, was wir eben mit den verschiedenen Ebenen benannt haben, das ist so böse schiefgegangen in Zerrissene Umarmung. Das ist auch so ein Film, den man überhaupt nicht versteht, meiner Meinung nach. Weil eben, wenn da keiner ist, der ihm sagt, hör mal, jetzt gehst du aber eine Drehung zu weit. Geh mal wieder zurück und nimm den Zuschauer mit. Wenn da keiner ist, dann sind eben, das sind die Filme, die nicht so gelungen sind, die es in seinem Werk eben auch gibt. Trotzdem sehenswert, also aber nicht so gelungen.
Ich glaube, wenn man mit was sehr unterhaltsamem, aber auf eine sehr intelligente Art einsteigen will, wäre, und was nicht schwierig ist, sondern einfach was wunderschön beim Gucken ist, Volver ist schon eines der Meisterwerke den man Leuten zeigen ist kann und sagen, das ist, weil der, das
Penelope
ist, warum
Cruz
der toll
als Sophia Loren
ist. Ist einfach toll. Genau, ja. Penelope Cruz als Sophia Loren, aber auch in der Story, wo das einfach komplett Sinn macht, wo man übrigens auch was man noch erwähnen sollte zum Thema Almodovar sieht, nämlich sein Umgang mit Musik.
Ja.
Es gibt ja in jedem dieser Filme, also in Frauen, in irgendwie... In jedem dieser Filme eine große Nummer. In vielen dieser Filme ist es übrigens...
Wo ist denn das bei Frauen?
Da sind hundertprozentig Lieder von irgendwelchen spanischen Diven
also
im Hintergrund.
Ja, mal kurz so, aber jetzt nicht so inszeniert wie in den anderen. Also das größte also, Nummer, die ich erinnere, ist im Intro. Die ist sehr schön.
Genau, die ist sehr schön. Ist die das. Aber es gibt in den Filmen der letzten 20 Jahre gibt es immer große Nummern und zentrale Lieder. Und viele davon, weil wir ja irgendwie, weil ich hier mit zwei Performerin-Sitze sind auch große Drag-Nummern.
Ja, absolut. Mellis Un Año d'Amor ist
sensationell.
Ja.
Geschichte, historisch.
Ja, ja, tatsächlich. Ich habe eine Sache, also mich hat dieser Fliegefilm tatsächlich verwundert, weil ich weiß nicht, wie das euch geht. Ihr betrachtet Almodovar ja durchaus nochmal durch eine studiertere Brille als ich. Ich habe aber in meiner Wahrnehmung hatte der auch immer eben durch diesen Camp-Faktor immer auch so ein bisschen was. Ich will nicht sagen gewöhnliches, aber es war halt immer auch so ein bisschen Plastik und ein bisschen trutschig und ein bisschen Telenovela, also so ein bisschen nicht ganz so clean oder highbrow. Und ich hatte das Gefühl, dass er das sukzessive abgelegt hat. Ich fand zum Beispiel in The Skin, wie heißt der? The Skin I'm In? The Skin I Live In?
Die Haut, in der ich wohne.
Die Haut, in der ich wohne. Den fand ich überraschend clean, auch ästhetisch im Vergleich zu den anderen, die oft so ein bisschen überladen waren. Oder wo auch der Symbolismus manchmal so ein bisschen schwerhändig war. Und dann kam dieses campige Saftschubsengerotze da. Also ich habe es einfach, ich habe das als Rückschritt empfunden.
Ich glaube, in meinem irgendwie Kopf, ganz davon abgesehen, wenn ich Almodovar gucke, ist mein Kopf komplett aus, weil ich dabei einfach einen ästhetischen Genussflash habe. Mhm. Also das ist einfach von den Bildern her so großartig. Aber das, womit Almodóvar in Spanien berühmt geworden ist, waren abstruse Komödien. Mhm. Also das waren die ersten 10 Jahre seiner Karriere, irgendwelche Extremcampen, extrem durchgeknallten Veranstaltungen, in denen irgendwie Nonnen Maschinengewehre schwangen und irgendwie Leute abgeknallt haben und sich mit
das dran... Das Kloster zum irgendwas.
Das da, Kloster zum, ja. zum Bla-Wahnsinn. Oder selbst in Labyrinth der Leidenschaft war das noch so, dass das eigentlich komplett High Camp war. Und ich glaube, er hatte nach 15, 17, 18 Jahren wirklich sehr, sehr guter Film immer wieder Lust auf was Durchgeknalltes. Und der zweite Grund dafür war, dass das der Film war, der nach Die Haut, in der ich wohne, kam, für den er unglaublich auf den Sack bekommen hatte. Mhm. Inhaltlich. Und vielleicht wollte er einfach was Leichtes machen. Mhm. Und ich glaube, der dritte Grund dafür könnte sein, dass Frau Kruse gesagt hat, schreib mir doch mal eine Komödie. Und dass Frau Kruse niemand beiseite genommen hat und gesagt hat, Sweetheart, you ain't funny. irgendwie so. Es gibt also es gibt diesen schönen Satz von Joan Rivers, die irgendwann mal gesagt hat, there's nothing funny about a beautiful person who's doing well.
Ja.
Man muss ja auch nicht alles sein. Penelope Cruz ist eine fantastische Schauspielerin. Und wenn ihr der vielgeschorte Woody Allen das richtige Material schreibt, kann Penelope Cruz auch sehr komisch sein. Mhm. Aber dieses Buch war einfach nicht gut. Da hat Almodóvar nach 20 Jahren gedacht, ich mache nochmal was völlig Durchgeknalltes und konnte es auf einmal nicht mehr.
Es war ein Rohrkrepierer einfach. Und also vielleicht bei anderen Standards nicht so schlimm, aber wenn man es halt an seinen sonstigen Leistungen, an seinem sonstigen Werk vergleicht, ist es einfach was schäbig, muss man leider sagen.
Fand ich auch. Also man muss, vielleicht haben wir vorhin noch, wir haben es kurz nur erwähnt, die Ähnlichkeit zu Fassbinder, die hat mich immer ein bisschen ratlos gemacht, weil ich finde gerade das Tempo bei Almodóvar toll, dass das schnell alles immer ist. Die reden ja wie aufgezogen und sind so hysterisch oft. Und die Fassbinder-Filme sind ja immer sehr langsam, geradezu statuesk. Ne? Sie stehen alle weit weg, um die Distanz zu symbolisieren und sind kalt miteinander und so weiter.
Hier
und
aus den 70ern.
Ja, viele von ihm. Und dann habe ich aber irgendwann mal Satansbraten gesehen. Ja. Das ist so eine vollkommen hysterische, Almodóvar-ähnliche Groteske.
Genau.
Und da kann ich mir vorstellen, wenn Almodóvar das gesehen hat, dass er sich deswegen auch mit Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs vom Tempo, von der Hysterie her, von dem unlogischen Witz, der sich ergibt, da hat inspirieren lassen.
Also ich glaube, das, was man nochmal für Leute, die jetzt 17, 18, 19 sind, 20, dazu sagen muss, das Almodóvarsche Frühwerk und der Trainingsplatz, auf dem das alles entstanden ist, ist in einer Welt entstanden, in der jeder schwule Mann, der das offen war, natürlich Fassbinder gesehen hatte. Natürlich wusste, wer die amerikanischen durchgeknallten Underground-Filmer sind. Natürlich wusste, wer Jack Smith ist, dem er ganz viel schuldet. Und der wusste, wo er High Camp ist. Das hatte schlicht was damit zu tun, dass, wenn man den Kanon der queeres Kunstschaffen aus den, der wusste, wer Andy Warhol ist und wusste, was Pop Art ist, aus den 60ern, 70ern anguckt, es gab kein Internet und es gab keine großen, riesigen Videotheken, in denen das alles auf Vorrat gehalten wurde. Und es gab kein Netflix und es gab kein Amazon Prime, sondern es gab eine Woche, in denen bestimmte Underground-Filme in irgendwelchen Pups-Kinos liefen. Mhm. Und vor und in diesen Pups-Kinos versammelten sich alle schwulen Männer, die in dieser Gegend wohnten, um diesen Film zu gucken. Das waren auch soziale Begegnungen.
Sure.
Und deswegen die Referenzsachen, die da stattgefunden haben, natürlich kannte der Fassbinder. Mhm.
So. Der kannte aber auch vor allem John Waters. Ne?
Also natürlich kannte er John Waters.
Und genauso wie Bockmeier dann später auch diese absurden Filme gemacht.
Und natürlich war der wahrscheinlich irgendwann mal bei Wally Bockmeier irgendwann im Theater. Mhm. Aber natürlich war es genau umgekehrt, dass Fassbinder sehr genau wusste, was dieser Irre in Madrid da gerade macht. Mhm. Weil die Szene war sehr klein. Die Szene war ein Dorf und auch die künstlerische Szene war ein Dorf. Mhm. Und natürlich kannten auch alle in New York und San Francisco Almodovar in den 70er Jahren schon. Weil, ja, diese Filme liefen in zwei amerikanischen Kinos, aber diese Kinos waren in New York und San Francisco. Und deswegen, der war einfach, als er dann anfing, wirklich ernsthaftes Weltkino zu machen, und ich glaube, selbst Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs oder solche Sachen wie Kika oder Time Me Up, Time Me Down, die ja noch sehr oder High Heels, die ja noch sehr so dieses ganze Victoria April Jahrzehnt, ist ja nach wie vor sehr camp, sehr sexuell aufgeladen und an, sagen wir mal freundlich, ernsthaftem Hitchcock- oder Cugo-artigem Erzählen noch nicht so hundertprozentig interessiert. Und ich, so der erste Film, wo alle gesagt haben, okay, der ist ein Meister, war schon Alles über meine Mutter.
Es ist aber, also ich will jetzt mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, weil ich habe nicht alle gesehen, im Gegensatz zu euch, nicht mal wahrscheinlich die Hälfte. Aber das ist auch der, der mir vom Inhalt am wichtigsten vorkam. Also wo ich wirklich gedacht habe, wow, da hat er wirklich auch aufgemacht und da hat er wirklich, also da hat er mich auch am meisten bewegt. So.
Ja, der ist seiner Zeit 1000 Jahre voraus gewesen mit dieser Wahlfamilie, was heute die bei Pose und so diese Transsexuellen, die in neue Familien sich neue Familien suchen, weil sie verstoßen sind.
Oder von Tales of the City.
Tales of the City, genau. Das ist in diesem Film ja das Zentrum. Und das ist so modern, ja. Das sensationell in der Zeit schon.
Es und ist das ja,
spricht uns an.
Wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, über 20 Zentimeter. Er hat, glaube ich, auch eine Professur dann gehabt irgendwo und hat unterrichtet, meine ich, Film unterrichtet oder nicht?
Kann sein, doch.
Meine ich. Irgendwas weil ich glaube, dass der Mensch, der 20 Zentimeter gemacht hat, einer seiner Studenten war. Das bestimmt. Kann aber auch ein Gerücht gewesen sein. Doch, weil da sieht man sehr deutlich seine Einflüsse.
Total. Und
man sieht eindeutig das, was du vorhin erwähnt hast mit der Vergewaltigung, die dann aber irgendwie in eine
lustig wird.
Nagellackier, bla bla. Und das ist ja auch bei ihr so, immer wenn sie ihre narkoleptischen Anfälle hat oder wenn sie Sex mit Kunden haben muss, kommt da eine groß inszenierte, kitschige Songnummer.
Ja,
ach, da sieht man das. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr Paquita Salas kennt. Kennt ihr das? Das ist eine Netflix-Serie. Also eine Serie, die man auf Netflix gucken kann, im spanischen Original mit Untertiteln. Ich habe alle Staffeln geschaut, obwohl ich Untertitel hasse, in Sprachen, die ich nicht verstehe. Ich habe alle Staffeln geschaut, weil die wirklich einfach so lustig ist. Und auch da sieht man seine Einflüsse. Ne? Also es ist irgendwie Abfab auf Spanisch mit einer Trans in der Hauptrolle. Aber man sieht auch immer noch Almodovar.
Naja, ich glaube, das, was man sich, also man darf es schon deswegen nicht unterschätzen, weil alles, was im spanischsprachigen Kino der letzten 40 Jahre mit Sex oder Gewalt zu tun hat, ist fast immer, selbst in Partita Daron, der nun wirklich eine Gewaltorgie ist, ist ganz klar zu erkennen, dass die alle Almodovar gesehen haben und dass die mit dieser Bildsprache arbeiten und dass die mit der Signalfarbe Rot übrigens auch alle richtig schön hantieren können. und ich glaube, das, was ihn für mich so bemerkenswert macht, filmgeschichtlich gesehen, ist, dass es gibt ja ganz viele ältere Regisseure, die dann ein Meisterwerk drehen oder zwei und dann irgendwie sagen so, jetzt habe ich hier aber wirklich abgeliefert und jetzt kann ich mich mal aus alten Teil legen oder irgendwas. Und Almodovar ist 71, hat in den letzten 20 Jahren ungefähr 10 Filme gedreht, die da stehen werden für die Ewigkeit.
Und das alte Männchen hört nicht auf.
Und das alte Männchen hört nicht auf, sondern macht dann mit fast 70 oder im Jahr seines 70. Geburtstags seinen bisher persönlichsten Film, nämlich Leid und Herrlichkeit, wo er sich von Antonio Banderas spielen lässt, aber einen alten...
Seine Krankheitsgeschichte.
Einen alten, relativ rührenden, ich würde jetzt nicht traurigen sagen, weil der ist nicht unglücklich, sondern rührenden Mann spielt, der, weil sein Leben nicht mehr so aufregend ist, wie als er jung war, irgendwie in relativ gesetztem Alter anfängt, Heroin auszuprobieren und rauszufinden. Und Almodovar macht übrigens überhaupt keine Verrenkungen dabei, wenn er danach gefragt wird, ob das autobiografisch ist, das mal freundlich abzunicken. Und auch dazu zu sagen, das ist es halt, was irgendwie, ich weiß, ich bin eigentlich im Alter ihrer Großväter, aber ich bin nicht ihre Großväter. Hm. Ich bin ein Mann, der seit er 14 ist, offen schwul ist und das sind immerhin 56 Jahre und wenn ihnen das nicht passt, können sie mich übrigens immer noch kreuzweise am
Arsch. Ja, das ist das Tolle, dass der diese Filme abliefert und das auch weitermacht. Das ist ja, wie ich am Anfang sagte, es gibt Hitchcock, Billy Wilder vielleicht, George Cukor, ist ja nur eine Handvoll von Regisseuren, die das geschafft haben.
Wer? Ja, aber Kubrick alle 6 Jahre oder 7 Jahre.
Ja,
alle
gut, 10 aber Jahre es gibt mal. So ein paar Namen, aber ja, es ist eine Handvoll insgesamt und da gehört er mit zu, das ist ein großes Verdienst. Und nochmal ganz kurz zu den Referenzen. Gerade ganz neu auf Netflix ist eine Miniserie, was ich ja sehr liebe, die ist nur 4 Stunden lang. Jemand muss sterben mit Carmen Maura in der Hauptrolle, eine spanische, vollkommen durchgeknallte Familien-Drama um 2 schwule Jungs im Franco-Spanien. Es geht natürlich nicht gut aus und es ist, es hat Anleihen, sagen wir mal so. Also von den Schauspielern bis das Kind aus Leid und wie heißt das?
Herrlichkeit.
Leid und Herrlichkeit spielt auch mit und und. Das ist kann man sich gerne mal angucken. Und wo du eben 20 Zentimeter erwähnt hast, den kriegt man ja nirgends hier ordentlich zu finden, leider. Ist ja ein sensationeller Film. Also wenn ihr den irgendwo findet in einer japanischen Raubpressung, nehmt ihn mit.
Ich habe ihn auf DVD zu Hause, ich kann dir den gerne leihen.
Ich habe ihn, aber es gibt ihn selten auf Streaming-Diensten.
Also man kann 20 Zentimeter wunderbar auf Amazon CO UK auf DVD bestellen.
Okay, super Tipp. Macht das bitte alle. Und dann bestellt bitte, genau, und kauft auch gleichzeitig den Film Ramon. Oh, ja. Das ist nämlich der erste von Penelope Cruz und Javier Bardem. Beide, na, sie war vielleicht 17, Javier war 20.
Sagen wir mal, sie sind beide blutjung und sehr knackig.
Blutjung und auch nur nackig und nur irgendwie, und sie ist die Tochter der Hure des Dorfes und och, ein Traum, dieser
und
Film.
Und ich würde das gerne freundlicher ausdrücken, aber das kann man nicht. Javier Bardem nagelt Penelope Cruz gegen einen Zaun, während im Hintergrund Stiere blöken.
Ich bin so feucht, wenn ich daran nur denke, der ist nämlich auch da Unterhosenmodell von so einem Otto-Versand und wird immer nur mit diese Gurke gezeigt in Großaufnahme, also es ist ein Traum. Dieser ganze Film ist ein einziger feuchter Traum. Und auch natürlich, entweder der Film hat Almodóvar inspiriert oder er wurde inspiriert von, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist einer in der Tradition von. Müssen wir alle gesehen haben.
So, wer wissen will, warum das so ist, kann sich alle diese Filme angucken, die wir gerade erwähnt haben. Hat jetzt ungefähr 35 Tipps bekommen, warum er Almodóvar gucken will. Ja. So, ich mache noch eine Abschlussrunde und sage, vor euch steht ein 17-Jähriger und sagt, who the fuck is Pedro Almodóvar? Ihr drückt ihm welchen Film in die Hand?
Ich würde ihm alles über meine Mutter in die Hand drücken, tatsächlich.
Ich würde ihm, glaube ich, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs in die Hand drücken, weil ich finde, dass der andere ist so, alles über meine Mutter ist ein Meisterwerk, aber auch so ein bisschen, der ist nicht so unbeschwert. Also macht der mehr traurig so ein bisschen, weil der hat schon eine Melancholie in der ganzen Ernsthaftigkeit, die trotzdem aufgebrochen wird. Ich finde diese hysterischen Verfolgungsjagden in Nervenzusammenbruch und die Rossi de Palma und diese Guacamole mit Betäubungsmittel, Gazpacho und diese ganze Hysterie dieses Filmes, das würde ich
Ihnen 17-Jährigen geben.
Weil das Kleid der Signora so hässlich ist. Also, ich würde ihm Volver in die Hand drücken, weil wer danach nicht in einem roten Kleid eine weiße auch Mole toll entlang gehen möchte, ist einfach nur doof.
Ja, das stimmt. Ach, wir würden ihm einfach die Sammelbox, es gibt inzwischen so eine Almodóvar-Sammelbox, da sind alle Filme drin, die würden wir ihm auf seine kleinen, schmalen Schultern
so, wir kriegen dafür keine Prozente, aber ich sage das trotzdem. Es gibt 8 frühe und 8 späte Almodóvar-Filme, auch auf Amazon CO.UK. Das ist im Original mit englischen Untertiteln, also nicht für jeden zu gebrauchen. Ich habe sie zu Hause. Ich habe sie unter anderem auch deswegen zu Hause, weil jede dieser Boxen 15 Pfund kostet.
Mhm. Wow. Ich habe auch so eine Box und der 17-Jährige kann gerne zu mir kommen, um sie sich abzuholen.
Dirty old man. So, holen Sie bitte nur diese Box ab, gehen Sie nicht über los.
Okay, ich warte auf euch, 17-jährige hübsche Jungs.
you're gonna get us in trouble.
Ich werde lange warten.
Aber du hast ja die ganzen,
du hast ja die Box,
hast ja die Box und kannst diese Filme alle nochmal angucken. Ja. Also, wir sagen es nochmal nach außen. Tatjana, eine Frau wartet.
Ja. Tatjana, das Musical fehlt übrigens auch. Tatjana, das Musical. Ich ändere übrigens von Karl Lagerfeld das Musical auf Tatjana, das Musical. So, das nochmal am Schluss.
Das sind dann lauter große, noch zu schreibende Drag-Nummern, die
schlecht
geplaybackt. Die asynchron performt
mit so,
werden.
Mit so flugzeugeinweise Handbewegungen.
Ja, die, und die Perücke muss fliegen, die muss abfallen.
Okay. Sehr schön. Gut, meine Lieben, das war eine wundervolle Sendung mit euch, eine wunderschöne Folge. Ja. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Komplimente loswerden wollt, dann könnt ihr das tun, und zwar an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com, und die Ziffer 2, also 2 ist jeweils die Ziffer 2.
Dankeschön. Wer übrigens faul ist, kann da auch einfach nur einen Namen in die E-Mail schreiben über jemanden, über den wir mal eine einzige Folge machen sollten.
Ja, aber auch gerne begründen, warum. Ich finde, ganz faul sollen sie nicht sein.
Ja, also da jetzt nur reinzuschreiben, share. Ist doch irgendwie, obwohl.
Wobei, wir sollen mal eine
Share-Folge. Wir machen eine Share-Folge. Yay! Oh. Okay, ihr könnt euch freuen, so. Meine Lieben, die Ideen purzeln Perfekt. Nur so aus uns heraus.
Oh, toll, eine Share-Folge.
Also ich verspreche jetzt, ich kann in diesem Zusammenhang, glaube ich, versprechen, das mit der Share-Folge dauert jetzt keine 8 Wochen. Ja. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen.
Ja.
Wir freuen uns auch schon darauf. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. In diesem Sinne, auf Wiedergehör.
Tschüss.
Tschüss. Share-Folge.
Share-Folge. Mädels.